ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und dem Krieg im Nahen Osten. Ich bin Anna Engelke und ich melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 8. Mai. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.15 Uhr auf.
Kriege gehen irgendwann zu Ende. Auch dafür steht der heutige Tag, der 8. Mai. An diesem Tag vor 81 Jahren hat Deutschland bedingungslos kapituliert, wurden die Deutschen vom Nationalsozialismus befreit. Und Schätzungen nach sind weltweit im Zweiten Weltkrieg über 60 Millionen Menschen gestorben. 60 Millionen, das ist eine unfassbare Zahl, was für ein Leid. Und wir hier bei Streitkräfte und Strategien berichten jetzt seit mehr als 4 Jahren über den größten Landkrieg seit 1945, den russischen Krieg gegen die Ukraine. Und wer weiß, wie lange dieser Krieg noch dauert. Es ist ein Krieg, der mit Waffen, inzwischen vor allem mit Drohnen geführt wird. Aber es ist auch ein Krieg, in dem Russland mit Sanktionen, also mit wirtschaftlichen Waffen, in die Knie gezwungen werden soll.
Der Grenzübergang zwischen Kasachstan und Russland. LKW bis zum Horizont. Sollten Sanktionen den Handel nicht massiv einschränken?
Diese Frage stellt der Film Die Russland-Route, der jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist.
Seit 4 Jahren Bomben auf die Ukraine. In den Trümmern der Waffen moderne Technik. Auch aus Deutschland. Wie kann das sein?
Eine berechtigte Frage, denn Deutschland steht ja offiziell fest an der Seite der Ukraine. Sanktionen sollen eigentlich verhindern, dass westliche Technologie in russischen Waffen landet. Auf welchen Wegen Technik aus dem Westen und auch aus Deutschland nach Russland findet, das bespreche ich gleich mit dem Autor des Films, mit Michael Höft. Und wie immer sprechen wir hier bei Streitkräfte und Strategien auch über die aktuelle Lage in der Ukraine. Aber vorher, Stefan, schauen wir nach Nahost. Wir hören von Gefechten, von iranischem Beschuss amerikanischer Kriegsschiffe in der Straße von Hormus und US-Vergeltungsschlägen. Trotzdem beteuert Donald Trump, die Feuerpause gelte, trotz der Kämpfe. Wie passt das zusammen?
Ja, aus meiner Sicht sind das die erwartbaren Widersprüche, die belegen, dass Kriege eben deutlich schwerer zu beenden als zu beginnen sind und dass der Weg zum Frieden noch weit ist. Was ist passiert? Das für die Golfregion zuständige Zentralkommando des US-Militärs, CENTCOM, das meldete am Donnerstag, US-Streitkräfte hätten iranische Militäreinrichtungen angegriffen. Das seien aber Selbstverteidigungsschläge gewesen, nachdem der Iran 3 US-Kriegsschiffe mit Raketen, Drohnen und Booten attackiert habe, die die Straße von Hormuz durchquert hatten. Man wolle keine Eskalation, hieß es, bleibe aber bereit, die US-Streitkräfte zu schützen. Das Regime in Teheran, das wirft den USA dagegen einen Verstoß gegen die Feuerpause vor. Sie hätten einen iranischen Tanker ins Visier genommen, der sich in Richtung Straße von Hormuz bewegt hätte, sowie ein weiteres Schiff in der Meerenge. Dazu zivile Ziele in Teheran und zur Vergeltung hätten dann die iranischen Kräfte die US-Kriegsschiffe angegriffen. Ja, eine gegenseitige Beschuldigung also und gleichzeitig spürbares Bemühen, die Spannungen wieder einzudämmen. Übrigens sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate betroffen und wurden getroffen. Das Verteidigungsministerium dort erklärte auf X, Zitat, die Luftabwehr ist derzeit mit der Abwehr von Raketen- und Drohnenangriffen befasst, die aus dem Iran stammen. Zitat Ende. Zu möglichen Opfern oder Schäden gab es da keine Angaben. Die Lage am Golf ist jedoch nach meinem Eindruck eindeutig wieder brenzliger geworden.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hattet ihr doch erst am Dienstag über Entspannungssignale berichtet und über Trumps Project Freedom. Das hat er doch so als humanitäre Geste verkauft, diese Ankündigung, Handelsschiffe neutraler Staaten sicher aus der Straße von Hormuz herauszugeleiten und jetzt gleichzeitig mit Irans Führung über einen neuen Frieden zu verhandeln. Was ist denn jetzt aus all dem geworden?
Ja, das ist nicht ganz leicht zu sagen. Das Project Freedom wurde in weniger als 48 Stunden ja sang- und klanglos wieder eingestellt, was uns nicht wirklich überrascht hat, Anna. Wir wissen ja vom wild um sich postenden US-Präsidenten, dass seine Worte meist nicht allzu lange gelten. Schon zu Beginn waren diese Geleitschiffe unter Beschuss geraten. Dabei sollen mehrere Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden versenkt worden sein. Und nach nicht einmal zwei Tagen wurde dieses Project Freedom dann wieder gestoppt, weil die Kriegsparteien angeblich kurz vor einer Einigung stünden. So hatte das Trump optimistisch formuliert. Es sei sehr wahrscheinlich, dass eine Einigung mit dem Iran erzielt werde. Aus Teheran vernehmen wir aber gleichzeitig deutlich verhaltenere Töne. Irans Außenamtssprecher Esmail Bakai hatte Berichte als überzogen zurückgewiesen, wonach beide Kriegsparteien kurz vor dem Abschluss eines Abkommens stünden. Man prüfe derzeit einen Verhandlungsvorschlag der USA und werde die Antwort an den Vermittler Pakistan übermitteln. Das klingt dann doch deutlich vorsichtiger. Teil des Vorschlags der Trump-Regierung soll US-Medienberichten zufolge übrigens ein Moratorium für das Urananreicherungsprogramm des Iran sein. Das Regime sei dazu bereit, hatte US-Präsident Trump forsch behauptet, ohne Belege dafür vorzulegen. Und wir hören aus Washington, dass die USA sich darauf einlassen würden, im Gegenzug die Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, also etwa eingefrorenes Vermögen des Regimes in Milliardenhöhe freizugeben, und dass beide Seiten ihre Blockade der Seewege in der Straße von Hormuz beenden würden. Es ist ja in Wahrheit eine doppelte Blockade. Wie der Streit über Irans Langstreckenraketen und über die iranische Unterstützung von Terrormilizen in der arabischen Welt gelöst werden soll, das ist noch offen, Anna. Und ob all die von Trump verkündeten Fortschritte wirklich schon spruchreif sind oder eher von Wunschdenken im Weißen Haus zeugen, ist schwer zu sagen. Dass Teheran komplett eingelenkt hat, das darf man schon deshalb bezweifeln, weil Trump sich mal wieder bemüßigt sah, der Ankündigung eines baldigen Abkommens massive Drohungen gegen die Mullahs hinterherzuschicken. Er warnte auch das mal wieder, die USA würden den Iran erneut bombardieren, und zwar noch stärker und noch intensiver, falls das iranische Regime den vorgeschlagenen Deal nicht akzeptiere.
Also ich finde das alles wirklich verwirrend und es ist auch schwierig, da den Überblick zu behalten. Jetzt kann man sagen, es ist verwirrend, oder aus Sicht des US-Präsidenten ist es wohl Strategic Ambiguity, also eine Art wohlkalkulierte Unberechenbarkeit. Die Welt soll sich offenbar lieber mal auf beides einstellen, eine Fortführung des Krieges mit apokalyptischem Bombardement und auf einen baldigen Frieden. Ist das beides das, was Trump ausstrahlen möchte?
Ja, nach Trumps Logik gehört das zusammen. Er glaubt eben nur, wer sich vor einer furchtbaren Eskalation fürchte, werde einem Deal, also seinem Deal, dann auch zustimmen. Und dann ist auch nicht widersinnig, dass ausgerechnet eine Blockade den Weg freimachen soll. Und sie liegt ja tatsächlich irgendwo zwischen Krieg und Frieden, diese Seeblockade des US-Militärs, mit der Schiffe in der Straße von Hormuz daran gehindert werden, iranische Häfen anzulaufen oder eben aus ihnen abzulegen. Wir hören übrigens aus den Golfstaaten, dass etliche Verbündete der USA, allen voran Saudi-Arabien, den USA nicht mehr erlauben wollen, Militärbasen in ihren Ländern für Aktionen wie Project Freedom oder Ähnliches zu nutzen. Auch das könnte also ein Grund für Trumps zuletzt ja aktionistisch wirkenden Zickzackkurs in der Straße von Hormuz sein.
Ja, und wir wissen ja, was mit Ländern passiert, die den Amerikanern nicht erlauben, ihre Basen dort zu benutzen. Wir müssen ja da nur auf Spanien gucken, aber das ist ein anderes Thema. Vor Kriegsausbruch gab es ja ein Land, das der wichtigste Abnehmer von iranischem Öl war, ein Land, das sich ja offiziell aus dem Konflikt herausgehalten hat, obwohl es das Regime in Teheran als Verbündeten sieht. Ich rede von China. Und jetzt gibt die Volksrepublik ihre Zurückhaltung auf. Warum?
Ja, ich vermute aus drei Gründen. Weil die kommunistische Führung in Peking vielleicht eine Gelegenheit sieht, sich als Mahner für den Frieden zu profilieren, weil die exportorientierte Wirtschaft der Volksrepublik ziemlich ächzt unter der lähmenden Doppelblockade der Straße von Hormuz und weil China auch ganz direkt betroffen ist. Ein Tankschiff mit chinesischer Crew soll am Donnerstag in der Nähe der Meerenge beschossen worden sein. Es gab wohl keine Verletzten, aber Chinas Führung zeigt sich besorgt. Und Außenminister Wang Yi, der hatte bereits am Mittwoch seinen iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi in Peking empfangen. Und laut der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua forderte Wang von Iran, eine normale und sichere Durchfahrt der Straße von Hormuz sollte wohl heißen, ohne Gebühren zu kassieren. Wang betonte aber gleichzeitig, China unterstütze die nationale Souveränität Irans. Und interessanterweise, fand ich, will auch die Trump-Regierung China aus der außenpolitischen Reserve locken. Gut eine Woche vor dem geplanten, ja nachgeholten China-Staatsbesuch von Donald Trump, da hat dessen nationaler Sicherheitsberater und Außenminister Marco Rubio Peking gebeten, bei der Vermittlung eines Friedens zu helfen. Und wir dürfen gespannt sein, Anna, wie Chinas Führung diese nicht ganz einfache Rolle interpretieren wird.
Ja, bin ich wirklich gespannt, weil die sich ja eigentlich am liebsten zurückhalten. Aber wir werden das sehen. Hier in Berlin jedenfalls beobachtet auch die Bundesregierung die wechselhafte Lage im Nahen Osten. Ganz genau. Deutschland drängt diplomatisch weiter darauf, dass der Krieg wirklich beendet werden soll. Aber die Bundeswehr, genauer gesagt die Marine, bereitet sich dennoch schon aktiv auf einen Einsatz in der Straße von Hormus vor. Für die Zeit nach Ende der Kampfhandlungen, das ist der Bundesregierung immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Erst müssen die Kampfhandlungen vorbei sein. Welchen Reim machst du dir jetzt darauf?
Ja, man will vorbereitet sein und bei Bedarf schneller reagieren können. Wir hatten in der letzten Folge hier von der Fulda berichtet, dem Minenjagdboot der Marine, das eigentlich in einem ständigen NATO-Minenabwehrverband in der Ost- und Nordsee gebunden war, aber nun auf dem Weg nach Süden ist, zunächst Richtung Mittelmeer, um von dort aus zum gegebenen Zeitpunkt dann kurzfristig bei der Absicherung der Straße von Hormuz zu helfen, wo die im internationalen Vergleich ziemlich guten Minenjagdfähigkeiten unserer Marine sehr gefragt werden. Unterstützt werden müsste die Fulda, das will ich auch sagen, dann vermutlich aber durch Seefernaufklärer P-8 Poseidon oder durch Drohnen, die zur Seeaufklärung eingesetzt werden könnten. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Du hast es gesagt, der Bundeskanzler und der Verteidigungsminister haben einen belastbaren Waffenstillstand und ein internationales Mandat sowie natürlich dann die Zustimmung des Deutschen Bundestages als Voraussetzung für einen Einsatz genannt. Inzwischen hat übrigens Frankreich den Flugzeugträger Charles de Gaulle und Begleitschiffe ins Rote Meer geschickt, was wir ebenfalls als ersten Schritt für einen möglichen Einsatz in der Meerenge werten. Präsident Macron hatte ja früh angekündigt, sein Land wolle Teil einer multinationalen Marinemission zur Sicherung der Handelsschifffahrt sein. Und die Entsendung der Kriegsschiffe in die Region soll das wohl unterstreichen.
Ja, und dort in der Region im Nahen Osten gibt es ja auch noch einen anderen offensichtlich auch brüchigen Waffenstillstand, und zwar im Süden des Libanon und im Norden Israels. Wie schaut's da aus?
Ja, Israel setzt zum Ende der Woche seine Angriffe auf Ziele im Südlibanon fort, der seit dem 17. April schon offiziell geltenden Waffenruhe zum Trotz. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums vom Donnerstag sind dabei mindestens 12 Menschen getötet worden. 11 Menschen, darunter 2 Kinder, seien bei Bombenangriffen auf 3 Orte in der Region Nabatia getötet worden. Und ein Mitarbeiter eines der pro-iranischen Hisbollah-Miliz nahestehenden Rettungsdienstes sei in der Region Marajayun getötet worden. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden südliche Vororte Beiruts beschossen. Man habe einen Top-Kommandeur der vom Iran kontrollierten Hisbollah-Miliz im Visier gehabt und wohl auch getötet. Die Trump-Regierung hatte ja die Regierungen von Israel und dem Libanon gedrängt, direkte Gespräche fortzuführen, die auf Botschafterebene bereits gelaufen waren in Washington. Unter dem Eindruck der fortwährenden israelischen Luftangriffe hat aber Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam nun hochrangige Treffen der beiden Länder nun vorerst ausgeschlossen.
Dann lass uns jetzt vom Nahen Osten in Richtung Ukraine schauen, auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es hat viele Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung in den vergangenen Tagen gegeben, bei besonders heftigen Beschuss in vielen Landesteilen. Und die Schlagzeilen dominiert aber jetzt gerade etwas anderes. Wir haben ja das Datum genannt, den 8. Mai. Es geht in dem Zusammenhang um den Streit um zwei einseitig ausgerufene Waffenruhen und dann auch die gegenseitigen Vorwürfe, dass diese Waffenruhen gebrochen würden. Worum geht's genau?
Ja, wie im vergangenen Jahr hatte Russlands Machthaber eine knapp zweitägige Waffenruhe rund um die Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland angeordnet. Da soll es auch an diesem 9. Mai dann eine traditionelle Parade auf dem Roten Platz geben. und Putins noch nicht einmal als Friedensgeste verkleideten Vorschlag zum Schutz seiner Parade, den konterte Selenskyj mit dem Vorschlag, bereits am Mittwoch, also am 6. Mai, die Waffen schweigen zu lassen und dies unbefristet. Der Kreml hat den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten aber schlicht ignoriert und weil Russlands tödliche Angriffe während der von Selenskyj initiierten Feuerpause weitergingen und Russland den Waffenstillstand 1820 Mal gebrochen habe, so die Zählung in Kiew, und zwar mit Artilleriebeschuss, Sturmangriffen, Luftschlägen und dem Einsatz von Drohnen, wolle man sich nun beraten über das weitere Vorgehen, hieß es in der ukrainischen Hauptstadt. Das sollte als Warnung oder gar als Drohung verstanden werden. Die Ukraine könnte symmetrisch handeln, also zur Vergeltung wiederum Russland angreifen.
Wobei man ja sagen muss, dass die Ukraine jetzt ja schon seit Wochen und Monaten Russland angreift, etwa mit den Drohnen- und Raketenangriffen auf die russische Ölinfrastruktur und ja teilweise auch tief im Hinterland Russlands.
Da berichten wir ja auch regelmäßig drüber in der Lage in unseren Sendungen. Aber jetzt geht es um Moskau und es geht um Putins höllische Angst, die historisch bedeutsame Parade im Herzen der Hauptstadt könnte von ukrainischen Luftschlägen getroffen werden. Das wäre ja ein Albtraum, weil es der Bevölkerung und der Welt zeigen würde, dass Wladimir Putin sein Land nicht schützen kann. Es wäre ein Zeichen der Schwäche, eine Schmach. Dabei ist die traditionell waffenstarrende Parade schon jetzt in der Planung auffällig abgespeckt worden. Erstmals seit, ich glaube, 2007 sollen dort keine Raketen und keine Panzer und kein militärisches Gerät zu sehen sein. Also kurz gefasst, Putin geht es nur um seine Parade. Danach sollen die Angriffe auf das Nachbarland weitergehen. Und Selenskyj, der will Russlands Machthaber jeden Propagandaerfolg verwehren. Und wie nervös man im Kreml zu sein scheint, das kann man daraus ablesen, dass Russland nun seine Drohung bekräftigt hat, mit einem massiven Luftangriff auf Kiew zu antworten, sollte die Ukraine versuchen, die Feierlichkeiten am 9. Mai zum Tag des Sieges zu stören. Das Außenministerium in Moskau fordert Diplomaten auf, die ukrainische Hauptstadt rasch zu verlassen, sollte die Parade in Anwesenheit von Präsident Putin angegriffen werden. Und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj wirft Außenamtssprecherin Maria Sacharowa vor, aggressive und drohende Erklärungen abzugeben. Selenskyj hatte ja mit Blick auf die geplante Parade erklärt, Moskau fürchte sich wohl vor Drohnen über dem Roten Platz.
Wobei ich das schon verwunderlich finde, weil Moskau ja vermutlich die am stärksten durch Luftabwehr geschützte Metropole in Russland ist. Also wenn man das jetzt mal zur Seite schiebt, wie klug wäre es denn überhaupt von Selenskyj, diese Parade anzugreifen?
Ich glaube nicht besonders klug, und darüber wird offenbar auch in Kiew gestritten, Anna, denn so gern die ukrainischen Streitkräfte Putin weltöffentlich demütigen würden, weil für den zusätzlichen Schutz der russischen Hauptstadt aber wohl Flugabwehrverbände nach Moskau verlegt wurden, die nun in anderen Landesteilen fehlen, erwarten manche Militärexperten in der Ukraine nun eher, dass der Präsident in den kommenden Tagen, also der ukrainische Präsident, andere strategische Ziele in Russland angreifen lässt, also weitere Öl- und Industrieanlagen, Waffenfabriken, Munitionslager und eben nicht Moskau direkt angreifen lässt. Wir werden es vermutlich bald erfahren. Die von Russland ausgerufene einseitige Waffenruhe, das noch zum Abschluss, scheint jedenfalls nicht zu halten. Wenige Stunden nach Inkrafttreten wurde in Kiew Luftalarm ausgelöst. Nach Behördenangaben wegen eines drohenden Raketenangriffs aus Russland. Wir können das allerdings nicht unabhängig überprüfen, will ich auch sagen. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der erklärte am Freitagmorgen im Online-Dienst X, Russland habe nicht mal einen symbolischen Versuch unternommen, eine Waffenruhe an der Front einzuhalten. Man werde entsprechend reagieren. Die ukrainische Luftwaffe erklärte in der Nacht zu Freitag, 67 russische Drohnen nahe der Front abgeschossen zu haben. Und Russland meldete derweil zahlreiche Drohnenangriffe aus der Ukraine. Seit Inkrafttreten der einseitigen Waffenruhe seien 264 ukrainische Drohnen abgefangen worden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Auch das können wir leider nicht unabhängig überprüfen.
Stefan, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu unserem Schwerpunkt. Hier bei Streitkräfte und Strategien haben wir ja schon häufig über Sanktionen gegen Russland gesprochen, darüber, ob sie wirken oder auch nicht. Und wir haben immer wieder mal darüber berichtet, dass Bauteile aus dem Westen, auch aus Deutschland, in russischen Waffen, in russischen Drohnen zu finden sind, und zwar trotz der Sanktionen. Wie kann das sein? Dieser Frage ist mein Kollege Michael Höft nachgegangen und er hat darüber einen Film gemacht, der jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Zusammen mit seinem Team hat sich Michael Höft auf eine regelrechte Spurensuche gemacht. Und Michael, du bist jetzt zugeschaltet aus Hamburg. Wie bist du überhaupt auf diese Spur gekommen?
Ja, wie bin ich darauf gekommen? Das fing eigentlich an mit einem Dreh, den ich gemacht habe letzten Sommer in Kasachstan für Ländermenschenabenteuer. Das ist ein Travel-Adventure-Format vom NDR, geht da um Land und Leute. Und wir haben da gedreht und wir sahen immer wahnsinnig viele deutsche Container an uns vorüberziehen. Und dann habe ich den einheimischen Journalisten gefragt, der mit uns da rumgereist ist, sag mal, was machen denn diese ganzen deutschen Container hier? Und dann sagte der, die gehen alle nach Russland. Und wir so, aber das ist doch eigentlich sind das doch Sanktionen, waren da ein bisschen verwirrt. Und er sagte, ja, das ist hier ein Riesengeschäft. Naja, dann haben wir unseren Film dort zu Ende gedreht und zurück in Deutschland haben wir dann mal angefangen zu recherchieren und dann doch einiges gefunden, dass das wohl doch durchaus die Regel ist, dass es diesen Weg gibt nach Russland.
Du hast Kasachstan erwähnt, aber das ist nicht das einzige Land, in dem ihr jetzt wart für euren Film, für deinen Film. Wo wart ihr noch?
Also wir haben angefangen in der Ukraine und zwar waren wir da Anfang Februar dieses Jahres. Vielleicht erinnert ihr euch, da waren irrsinnig niedrige Temperaturen, also so minus 25 Grad. Und zu der Zeit sind wir dann nach Kiew gereist mit dem Zug. Da sitzt man so 15 Stunden im Zug, weil man kann ja nicht mehr fliegen. Und haben echt gefroren schon im Zug, weil der Zug auch nicht beheizt war. Und kamen da an in der schlimmsten Bombennacht des Jahres. Und haben dann am nächsten Morgen die Schäden gesehen. Auch wirklich in einer Parallelstraße von unserem Hotel ist ein Angriff erfolgt. Und haben dann auf dem Bürgersteig noch die letzten Reste einer russischen Drohne gefunden und durften dann den militärischen Geheimdienst begleiten, wie sie diese Drohne auseinandergenommen haben.
Aber sag mal, den militärischen Geheimdienst, den werdet ihr ja nicht auf der Straße getroffen haben, als ihr euch die Drohne angeguckt habt. War das schwierig, mit denen in Kontakt zu kommen und zu sagen, hier, wir machen einen Film, sprecht mit uns?
Das war schwierig. Also wir hatten natürlich eine ganz tolle ukrainische Journalistin an unserer Seite, die das alles vorbereitet hat, mit wirklich viel Mühe vorbereitet hat. Und ein Geheimdienst ist natürlich das, was er ist. Er ist echt geheim, auch uns gegenüber. Und es war also wirklich wochenlange Verhandlungen mit denen, dass die uns dann eingeladen haben. Und es war, ehrlich gesagt, wirklich nicht klar bis zum letzten Moment, ob die uns wirklich drehen lassen. Und es waren dann auch also sehr viele Restriktionen. Also wir durften das Gebäude nicht von außen zeigen, wir durften die Leute nicht zeigen. Und ja, aber wir kamen am Ende mit rein und konnten das sehen, wie sie uns die Bauteile gezeigt haben, die da drin sind.
Und die Bauteile, was habt ihr da gesehen?
Ja, wir waren dann doch sehr erstaunt, dass man relativ viele deutsche Komponenten in diesen Drohnen findet. Immer wieder findet man zum Beispiel Chips von Infineon, die Firma, die wir wahrscheinlich alle kennen aus Bayern. Und dann hat uns der Mann vom Geheimdienst erzählt, dass wohl die Russen angewiesen sind auf die Teile. Also wir dachten, so ein Chip kann man doch wahrscheinlich auch durch irgendeinen chinesischen Chip ersetzen. Aber so ist es wohl nicht. Also das ist ja eine ursprüngliche Drohne, die die Iraner mal entwickelt haben, die Shahed-Drohnen, die hören wir jetzt ja auch immer wieder, dass die in den Emiraten runterkommen, wenn die angegriffen werden von Iran. Also dieser Drohnentyp ist das und den baut mittlerweile ja Russland in Lizenz und nennt das Ding Geran. Und diese Infineon-Chips sind wohl in den ganz alten iranischen Drohnen drin, aber auch in den modernsten russischen Drohnen drin. Und daraus schließen die, dass die wohl angewiesen sind auf diese Teile. Sie wissen auch nicht ganz genau, warum, aber irgendwie scheinen die nicht zu funktionieren ohne diese Chips.
Und sind diese Chips mit Sanktionen belegt?
die sind belegt. Also die dürften eigentlich nicht nach Russland kommen. Und da sind auch eben noch eine Menge andere Teile drin. Also teilweise waren Bosch-Benzinpumpen drin, weil diese Geran-Drohnen sind ja, na, die sind fast wie so kleine Mopeds. Die haben so Moped-Motoren hinten dran, Zweitaktmotoren. Und die klingen auch wie so ein fliegendes Moped. Also die sehen erstmal, wenn man da so vorsteht, sehen die gar nicht so gefährlich aus, weil, wie gesagt, so ein kleiner Zweitaktmotor hinten dran mit einem Propeller, denkt man sich, naja, irgendwie, man, die sind nicht klein, aber sind jetzt eben auch nicht riesig. Aber dann erfährt man, dass da halt 40 Kilo Sprengstoff dranhängt und wenn die einschlagen, dann ist das doch irgendwie keine gute Sache.
Sag mal, welche Güter sind denn noch mit Sanktionen belegt? Und die Hoffnung ist natürlich, dass diese Sanktionen wirken. Aber erstmal, worauf sind noch Sanktionen?
Also die Sanktionen sind vor allen Dingen auf diesen Dual-Use-Gütern. Also die nennt man so, weil sie eben militärisch einsetzbar sind, aber eben auch zivil einsetzbar sind. Und die sind eigentlich zum großen Teil verboten. Es gibt immer so ein paar Ausnahmen, also für so medizinischen Bedarf und sowas, da darf man noch was liefern. Aber im Großen und Ganzen sind diese Produkte sanktioniert und dürften eben überhaupt nicht nach Russland gelangen.
Und als ihr da so wart als deutsches Team mit dem ukrainischen Geheimdienst und die zeigen euch das, dachtest du dann so, Mann, Mist, das funktioniert ja gar nicht und wie kann das sein?
Weißt du, da fühlt man sich ganz schön blöd als Deutscher, wenn du da stehst und die bauen da die Drohnen auseinander und du weißt, da sind letzte Nacht sind da Menschen gestorben und dann stehst du aus Deutschland da und die holen diese Teile raus von Firmen, die du alles kennst. Ich meine, ich habe zu Hause einen Bosch-Kühlschrank stehen und dann siehst du diesen Namen da und dann, ja, also da ist man nicht so gefeit vor, dass man denkt, das ist einem egal. Also es berührt mich auf jeden Fall und mein ganzes Team hat das schon berührt. Man steht da ziemlich blöd da.
Und in eurer ersten Nacht mit den schweren Drohnenangriffen aus Russland, ist da sehr großer Schaden entstanden in der Nacht?
Ja, das war der größte Schaden, zumindest seit Beginn des Jahres oder seit einigen Monaten. Und wir sind dann zu einem Hochhaus gefahren, wo eine Drohne eingeschlagen ist. Und wir sind da hoch und da roch es eben noch nach verbranntem Holz. Und es war stockduster eigentlich, obwohl es schon hell draußen war. Und wir sind dann, haben da einen Mann getroffen, der da ein Kind gerettet hat. Und der erzählte uns dann, dass er durch den Flur gerannt ist, die Tür aufgerissen hat. Und da saß ein vierjähriges Mädchen auf dem Sofa und wollte wohl Fernseh gucken. Und der hat uns erzählt, dass die sich wohl heimlich aus dem Schlafzimmer geschlichen hat, weil diese Wohnung hatte zwei Stockwerke und sie saß halt unten und hat sich wohl rausgeschlichen, Fernsehen geguckt. Und dann hat er dieses Kind rausgerissen und sie haben noch versucht, nach oben in den anderen Stock zu kommen, haben sie aber nicht mehr geschafft, weil es schon so gebrannt hat und die Eltern von dem Kind sind verbrannt in der Nacht.
Wie kann das denn überhaupt sein, dass deutsche Technik in Russland verbaut wird? Haben da die ukrainischen Geheimdienstleute was zugesagt? Oder ist das etwas, was sie so achselzuckend hinnehmen und sagen, ja, so ist das halt?
Na, das ist ja der Grund, warum die Dinge auseinanderbauen, weil sie halt darauf aufmerksam machen wollen. Und die schreiben das sehr genau auf, was da für Teile drin sind. Sind ja auch nicht nur deutsche Teile drin, sondern auch viel amerikanische Teile drin, auch Teile aus den Niederlanden, aus der Schweiz, also sind jetzt nicht nur deutsche Teile drin. Und die machen das, um es dann an die EU zu schicken und haben dann die Hoffnung, dass die EU einschreitet und vielleicht diese Firmen nochmal extra sanktioniert oder was tut. Das ist deren Hoffnung. Aber im Moment passiert nicht so wahnsinnig viel.
Ihr wart auch in Brüssel in dieser Angelegenheit. Wie waren denn da die Reaktionen von den Beamten der EU?
Ja, wir hatten ja den EU-Sanktionsbeauftragten getroffen, also David O'Sullivan, sozusagen der höchste Mann der Sanktionen. Und der hat uns schon erzählt, dass er meint, dass die Sanktionen ein Erfolg sind. Was ich auch gar nicht völlig absprechen will, aber er sagt, der Erfolg liegt halt darin, dass es für die Russen jetzt richtig teuer geworden ist. Also dadurch, dass die ganzen Güter über Drittländer fließen, eben über Zentralasien zum Beispiel, verdienen da halt eine ganze Menge Länder mit. Und am Ende wird es dann für die Russen richtig teuer. Und das ist eben schon ein Erfolg. Mhm. Aus unserer Sicht würden wir sagen, es ist ein doch sehr eingeschränkter Erfolg, weil was man normalerweise eben nicht möchte, ist, dass diese Dinge in den Waffen landen. Und das passiert halt bis heute.
Machen wir uns mal auf den Weg in die Drittländer. Du hast uns ja erzählt, deine Recherche in Kasachstan eigentlich zu einer anderen Sache, ne? Und dann die deutschen Container. Wie habt ihr quasi den Teil aufgenommen? Also ihr wart in der Ukraine und habt mit den ukrainischen Geheimdienstleuten gesprochen und habt euch das da selbst angucken können, für was für Zerstörung die russischen Drohnen sorgen? Und wie ist dann eure Recherche weitergegangen?
Ja, wir kamen dann zurück nach Deutschland und haben uns vor allen Dingen beschäftigt mit geleakten russischen Zolldaten und hatten dann ein Team aus russischen Journalisten, also russischen Exiljournalisten und deutschen Wirtschaftsjournalisten, die sich um diese Daten gekümmert haben. Und das sind wirklich Tausende von Seiten in Kyrillisch, die halt genau zeigen, welche Waren kommen woher und gelangen nach Russland. Und da haben wir sehr viel Zeit mit verbracht mit diesen Listen und haben halt rausgesucht, welche Firmen halt deutsche Güter nach Russland bringen und sind darauf gestoßen, dass es eben zum großen Teil über Kasachstan läuft. Und deshalb haben wir uns dann auf den Weg gemacht und wollten diese Firmen, die wir in den Papieren gefunden haben, besuchen.
Und wie hat das geklappt?
Das hat ziemlich gut geklappt, aber ich bin dorthin gefahren und dachte, naja, mal sehen, was passiert. Wir sind dann hingeflogen und hatten schon die Vermutung, dass wir am Ende nur vor verschlossenen Fabriktoren stehen und gar nichts sehen, weil uns niemand reinlässt. Weil aus der deutschen Erfahrung heraus ist es ja relativ schwierig, mit der Industrie ins Gespräch zu kommen. Und das hatten wir da auch erwartet. Und das war dann überhaupt nicht so.
Also das heißt, sie haben euch empfangen.
Sie haben uns empfangen und waren dann eigentlich ganz stolz, uns zu zeigen, dass sie ganz tolle deutsche Produkte dort haben. Und die waren dann ganz stolz, dass ein deutsches Fernsehteam kommt und haben uns dann stolz ihre Lager gezeigt. Und die erste Firma, in der wir waren, die war in Almaty. Das ist das ehemalige Alma-Ata, ganz im Süden von Kasachstan. Die größte Stadt auch in Zentralasien. Und da gibt es eine Firma, die nennt sich Nova Engineering. Und die handeln vor allen Dingen Kugellager. Kugellager von der Firma FAG aus Schweinfurt. Die gehört zur Schaeffler-Gruppe. Und Kugellager ist natürlich, ich sag mal, der Klassiker im Dual-Use-Geschäft, weil die kannst du überall einsetzen. Die findest du in Panzern, die findest du auch in Drohnen. Und das ist so ein Gut, wo man eigentlich natürlich gar nicht will, dass das da ankommt. Und die hatten das ganze Lager voll mit eben Kugellager von FAG.
Und die haben euch dann auch gesagt, dass sie diese Kugellager weiter nach Russland liefern.
Na, ich sag mal, so freizügig waren sie dann am Ende nicht. Sie haben uns das zumindest erstmal gezeigt und dann haben wir sie aber mit den Zolllisten konfrontiert und haben gesagt, hier, wir haben das schwarz auf weiß, sie liefern das doch alles nach Russland. Und da haben sie erstmal gesagt, nein, wir halten alle Sanktionen ein, das kann nicht sein, für uns ist das ganz wichtig und wir handeln überhaupt nicht mehr mit Russland. Und dann sagten wir, Entschuldigung, das haben wir hier doch schwarz auf weiß, erzählen Sie uns doch keinen Unsinn, das steht doch da und Sie sind doch die Geschäftsführer dieses Unternehmens, sie müssen doch wissen, was hier passiert. Und dann knickten sie so langsam ein und sagten relativ zerknirscht, ja, wir handeln halt nicht direkt mit Russland, sondern wir handeln halt mit unseren kasachischen Partnern. Und so unsere kasachischen Partner, die verkaufen dann das nach Russland. Und man muss sagen, das ist natürlich genauso verboten. Das dürfen die halt auch nicht eben an nochmal einen Zwischenhändler verkaufen, wenn sie wissen, dass es nach Russland geht. Absolut verboten. Aber selbst das, muss ich sagen, glaube ich denen nicht, weil in den Zollpapieren steht halt ihr Firmenname und nicht der Name eines Zwischenhändlers. Also ich glaube persönlich, dass sie das sehr wohl direkt verkaufen.
Und rechtlich, wenn ich das richtig sehe, ist es so, deutsche Firmen dürfen nach Kasachstan liefern und Kasachstan wiederum hat ja keine direkten Sanktionen gegen Russland verhängt. Ist dann der Handel mit deutscher Sanktionsware legal oder nicht? Mhm.
Nee, so einfach ist es eben nicht. Also Deutschland darf halt nach Kasachstan liefern, muss sich aber vergewissern, dass die Güter nicht weiter nach Russland gehen. Also sonst kriegen sie gar keine Ausfuhrgenehmigung für das Gut. Das müssen sie hier auch vorlegen. Und wenn sie das nicht haben, wenn sie das nicht sicherstellen können, dann würden sie keine Ausfuhrgenehmigung kriegen. Und die hatten sie nur, weil sie behaupten, dass sie sicherstellen können, dass die Güter nicht weitergehen. Und wir haben aber eben nur gesehen, dass sie sehr wohl weitergehen.
Und wie habt ihr das gesehen?
Wir haben das eben einerseits natürlich eben durch diese Listen gesehen, dass es weitergeht und dann eben, weil sie es uns ja zugegeben haben, dass sie es machen, wenn auch sie behaupten, dass es nochmal über eine zweite Firma geht, was aber letztlich völlig irrelevant ist.
Und diese LKW beziehungsweise die deutschen Container, die dir bei deiner früheren Recherche aufgefallen war, zumindest so wie ich das in dem Film gesehen habe, gab es ja diese Schlangen von LKW an der kasachisch-russischen Grenze. Konntet ihr da die deutschen Spuren nachverfolgen?
Nee, das ist dann gar nicht mehr so ganz einfach. Also wir sind dann ganz weit in den Norden gefahren, zur russischen Grenze. Kasachstan hat ja eine gigantische Grenze zu Russland, 7600 Kilometer, so die längste zusammenhängende Grenze, die es überhaupt gibt. Die ist größer als die Grenze zwischen den USA und Kanada, wenn man jetzt Alaska mal nicht dazu zählt. Also wirklich eine gigantische Grenze mit unheimlich vielen Grenzstationen. Wir waren an einer, die sozusagen als die Haupttransitstrecke nach Russland gilt und haben wirklich LKW bis zum Horizont gesehen. Was wir nicht mehr so viel gesehen haben, das war interessant, waren so viele Container. Also diese Container mit den deutschen Aufschriften haben wir nicht mehr gesehen, sondern die waren dann schon alle meistens in LKWs verpackt mit Planen drüber, dass man das nicht mehr als an der Grenze so komplett nachvollziehen kann.
Ihr habt ja da auch mit LKW-Fahrern gesprochen. Wie auskunftsbereit, redselig waren die denn?
Na, das ist jetzt nicht das plauderigste Volk, was es gibt, LKW-Fahrer. Wir waren in so einer Kneipe an der Grenzstation und da gab es vor allen Dingen sehr viel Wodka für die Fahrer zu trinken, weil die müssen da ihre Zeit totschlagen, weil die stehen da manchmal 4 Tage an der Grenze und kommen nicht rein, weil die Schlange so groß ist. Und die haben uns erzählt, sie laden halt alles, was sie zu laden haben. Also da gibt es gar keine Fragen. Und dann haben wir nochmal gefragt, ja, sind auch deutsche Güter dabei? Und die wir jetzt da gefragt haben, sagten dann, ja, sie transportieren auch viele deutsche Güter, aber die kommen meistens aus China. Und da würde zwar Made in Germany draufstehen, aber aus China kommen. Und die würden ja mittlerweile ganze deutsche Autos in China fertigen. Und die würden sie oft nach Russland bringen.
Jetzt habt ihr eure Recherchen und seid damit ja auch zu deutschen Firmen gegangen oder habt versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Und du hast schon so angedeutet, so auskunftsfreudig waren die nicht. Aber wie sind denn die Reaktionen? Also wenn man deutsche Chips in einer russischen Drohne runtergekommen in der Ukraine findet, dann ist das jetzt ja schon mal was.
Ja, also man muss sagen, niemand wollte mit uns sprechen, niemand wollte uns ein Interview geben. Und ich mache diese Filme auch schon ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte. Und dass wirklich niemand von der Industrie mit einem sprechen wollte, das habe ich wirklich in der Form noch nicht erlebt. Also da scheint es schon irgendwie zumindest ein Gefühl dafür zu geben, dass man da lieber nichts zu sagt. Sie haben aber alle schriftlich oder fast alle schriftlich geantwortet und haben natürlich gesagt, dass sie auf die Sanktionen achten und dass ihnen das wichtig ist und dass Recht und Gesetz bei ihnen an erster Stelle steht und dass sie erschüttert sind. Dass man das findet, das schreiben sie alle, aber es geht halt nicht so weit, dass sie mit uns sprechen wollen.
Und wenn du da jetzt auf die Reaktionen guckst, was ist dein Eindruck? Hast du den Eindruck, im Großen und Ganzen versuchen sie sich dran zu halten und da gibt es halt jetzt in Kasachstan einen großen Markt, da gibt es Leute, die zahlen viel Geld und da ist es wirklich schwer, dagegen vorzugehen?
Du, das ist total schwierig zu sagen, wirklich, weil man steckt bei den Leuten natürlich nicht in den Köpfen drin. Also ich kann nur sagen, was unser Gefühl oder mein Gefühl bei dieser doch irgendwie Monate andauernden Recherche ist. Ich glaube, man will es nicht wissen. Man will es nicht wissen und man guckt dann lieber weg. Und wenn da was passiert, dann ist man halt nicht schuld, dann machen halt die Kasachen schmutzige Geschäfte, aber man selber kann seine Hände in Unschuld waschen. Und wenn es dann irgendjemand gibt, der für das zentralasiatische Geschäft zuständig ist und man hat dann Zuwachsraten von 500%, dann freut sich derjenige natürlich auch und denkt so, toll, läuft doch gut. Und ja, aber es ist halt wirklich schwierig zu sagen, ob das gezielt gemacht wird oder nicht.
Du hast ja schon den EU-Beauftragten für Sanktionen erwähnt, David O'Sullivan, der ja gesagt hat, im Großen und Ganzen funktionieren die Sanktionen. Ist das auch euer Eindruck?
Nee, also im Großen und Ganzen funktionieren, würde ich sagen, das wäre sehr hochgegriffen. Ich glaube, dass es total richtig ist, dass es Sanktionen gibt. Also es ist auf jeden Fall eine symbolische Sache, dass man sagt, nein, man sanktioniert was. Und es gibt auf jeden Fall Sanktionen, die besser funktionieren und es gibt Sanktionen, die schlechter funktionieren. Ich glaube, das schärfste Schwert, was sie gerade haben, sind die Banken. Sie sind ja, Russland ist ja vom SEPA-System abgekoppelt. Und das macht, und das haben wir immer wieder gehört auf den Recherchen, den Russen richtig Ärger, weil sie halt Probleme haben, die Sachen zu bezahlen. Also eben auch an die Kasachen, das haben wir halt auch erfahren, es ist schwierig, die zu bezahlen. Da muss man neue Wege finden, die sind kompliziert, die sind teuer. Das ist schon gut, dass es das gibt, dass sie da abgekoppelt sind vom Banksystem. Aber letztlich ist es natürlich auch ein bisschen beim Handeln wie Wasser. Also Geld findet immer einen Weg, wie Wasser auch den Weg findet. Aber man muss es halt denen so schwierig machen, wie es irgendwie geht. Und wir glauben, dass das natürlich doch schon noch eine ganze Nummer schwieriger sein könnte.
Zum Beispiel?
Na, ich glaube, man muss das wirklich jetzt, also auch die Behörden in Deutschland, also das Amt, was für die Ausfuhren zuständig ist, das kann nicht sein, dass die sich nur, sag ich mal, einen Zettel unterschreiben lassen, wo die Firma sagt, wir sind sicher, es geht nicht nach Russland. Und dann machen die einen Stempel drauf, jetzt übertrieben gesagt ein bisschen, und sagt, ja, okay, dann ist alles in Ordnung. Das muss kontrolliert werden. Und am Ende ist es natürlich auch kein Hexenwerk. Ich meine, wir haben das auch. Ich meine, wir sind diese Journalisten, die das irgendwie in einem kleinen Team rausgefunden haben, die sich diese Zolllisten angeguckt haben. Das könnte natürlich eine Ermittlungsbehörde beim Zoll natürlich allemal. Und die könnten natürlich auch Leute in diese Länder schicken. Die könnten auch die Firmen verpflichten, dass sie jemanden vom Zoll mitnehmen, der sich davon überzeugt, ob das auch alles eingehalten wird. Also da gibt es natürlich schon sehr, sehr viel Mittel, die sie anwenden könnten, um das einzudämmen, was aber nicht geschieht.
Michael. Hab ganz vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Michael Höft und sein Film Die Russland-Route seit diesem Mittwoch in der ARD-Mediathek. Und der Film läuft auch im Ersten. Michael, sag uns nochmal, wann, an welchem Tag und um wie viel Uhr?
Der läuft am 27. nach den Tagesthemen.
Wunderbar. Ganz vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Danke Anna, danke Michael. Den Film Die Russland-Route haben wir in unseren Shownotes verlinkt. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Und das wird eine außergewöhnliche Folge, für die Kai und du nach Göttingen reist. Anna, was habt ihr vor?
Ja, wir machen einen Live-Podcast. Wir zeichnen einen Live-Podcast auf, und zwar im Theodor-Heuss-Gymnasium in Göttingen. Und wir haben dort einen besonderen Gast, Oberstleutnant Joachim Rute. Er ist der Kommandeur des Jägerbataillons 413 in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern mit 900 Soldatinnen und Soldaten. Und wir sprechen mit ihm und wir sprechen natürlich auch mit den Schülerinnen und Schülern, weil wir uns vorstellen, dass die möglicherweise wegen des Wehrdienstes einige Fragen an Joachim Rute haben.
Ich bin gespannt. Danke, Anna. Und will noch sagen, dass wir uns nach jeder Folge über Anregungen, Lob und Kritik freuen. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und wo immer ihr unseren Podcast hört, auf vielen Plattformen kann man auch eine Bewertung dalassen. Auch das hilft uns sehr, Streitkräfte und Strategien noch sichtbarer zu machen und hörbarer. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke.
Hi, ich bin Katrin Schmidt und ich begrüße euch jeden Freitag im ARD-Europa-Podcast. Und in der neuen Folge schauen wir auf den Eurovision Song Contest als europäisches Politikum. Nie wurde das deutlicher, denn ich habe mich in den Niederlanden umgehört. Was halten die Menschen zum Beispiel davon, dass ihr Land den ESC in diesem Jahr boykottiert, weil Israel teilnimmt? Ähnlich machen es auch Spanien, Irland und Slowenien. Und spreche mit dem Nahostexperten Daniel Gerlach, wie sehr also dies auch Spiegel der komplizierten Israel-Politik der EU ist. Natürlich verbunden mit der Frage, hat Europa so überhaupt noch eine Chance, wirksam zu werden im Nahen Osten? Also hört rein, den Podcast gibt's in ARD Sound und überall dort, wo es Podcasts gibt.